Aufwachsen im Bottom war manchmal schwierig. Wenn die jährliche Flut kam, schränkte sie mein Bewegungsgebiet stark ein. Es sei denn, die Flut stand direkt in unserem Garten, was nur selten vorkam. Die meisten Kinder aus dem Bottom spielten normalerweise Fußball oder Baseball in unserem Garten. Insgesamt gab es wahrscheinlich 8 bis 10 Kinder, die sich zusammenfanden. Die Kinder aus dem Bottom und einige andere Nachbarn. Wir wählten Teams und spielten, was gerade angesagt war. Als wir im November 1982 wegzogen, war es eine traurige Zeit für mich, weil ich die einzigen Freunde zurückließ, die ich je gekannt hatte. Einige von ihnen kannte ich seit dem Kindergarten. Ich war 15 Jahre alt, als wir aus Keeney im Bottom wegzogen. Es gab mehrere Gründe für unseren Umzug. Mein Vater erhielt ein besseres Jobangebot in einem anderen Bundesstaat. Meine Mutter hatte ein College für Tortendekoration besucht und wollte ihr Geschäft in einer größeren Stadt eröffnen. Und unser Trailerhaus begann alt zu werden. Ich glaube, der wichtigste Grund für den Umzug war das Wachstum der Bevölkerung in Keeney im Bottom. Das Bottom, so wie es war, zog in den letzten Jahren Bewohner von zweifelhafter Qualität an. Die Polizei kam immer häufiger und das Bottom schien ein Zufluchtsort für Menschen zu werden, die mit den Strafverfolgungsbehörden nicht im besten Einvernehmen standen. Immer mehr Autos und Lastwagen fuhren zu jeder Tages- und Nachtzeit schneller, als es sicher war. Es war selten, dass an einem Wochenende keine blau-roten Lichter an unserem Haus vorbeiflitzen oder wir keine heulende Sirene hörten. Eines Nachts landete ein Hubschrauber auf dem Feld gegenüber unserem Haus und nur wenige Minuten später traf ein Krankenwagen ein. Wir hörten, dass jemand in ein Haus im Bottom eingebrochen war und angeschossen wurde. Es war nicht mehr die eng verbundene Gemeinschaft, die es einmal war. Immer mehr fremde Autos und Gesichter tauchten auf. Der Sommer 1984 war für mich in vielerlei Hinsicht ereignisreich. Ich wurde im Juli 14 Jahre alt und bekam meinen ersten Rasierer unter meinen anderen Geschenken. Meine Stimme hörte endlich auf zu quietschen und ich wuchs auf etwa 1,74 vor. Ich war Cornerback im Highschool-Football-Team. Mein Vater brachte mir bei, Autos zu reparieren, indem wir gemeinsam einen alten 73er Cougar für mich herrichteten, den ich nach Erhalt meines Führerscheins fahren sollte. Außerdem war ich verliebt in ein Mädchen, das die Straße runter wohnte. Ihr Name war Heather und sie beherrschte all meine Gedanken, Wünsche und Träume. Wir kannten uns, seit ihre Familie etwa 1 Jahr nach uns hierher gezogen war und fuhren fast 9 Jahre lang zusammen mit dem Schulbus. Sie war meine erste Schwärmerei, mein erster Kuss, meine erste Liebe und mein erster Herzschmerz. Heather war 1 Jahr jünger als ich und wir gingen von gegenseitigem Hass in der Grundschule über zu gegenseitiger Toleranz in der Mittelschule. Als ich die Highschool begann, war sie noch in der Mittelschule und wir gingen auf verschiedene Schulen. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich sie plötzlich anders wahrnahm. Nach den Weihnachtsferien stieg sie in den Bus ein und trug eine neue Brille. Komisch, ich weiß, aber diese Brille schien die schönsten grünen Augen zu vergrößern, die ich je gesehen hatte. Als sie an mir vorbeiging, um sich zu ihren Freunden zu setzen, erwischte sie mich dabei, wie ich sie anstarrte und lächelte mich mit ihren Zahnspangen an. Wow. Als sie im folgenden Jahr die Highschool begann, waren wir ein festes Paar. Ihre Mutter und meine Mutter waren gute Freundinnen und ihre Mutter machte oft Bemerkungen, die mich in Verlegenheit brachten. Ihr werdet die süßesten Kinder haben oder ich höre Hochzeitsglocken. Natürlich meinte sie es im Scherz, aber es war mir trotzdem immer peinlich. Jedes Mal, wenn wir ihr Haus verließen, um spazieren zu gehen, Hausaufgaben zu machen oder was auch immer, warf mir ihr Vater einen strengen Blick zu und sagte: »Sei nett.« Ich wusste genau, was er meinte, und meistens war ich es auch. Heather hatte Diabetes und ich bewunderte ihre Stärke. Es beeindruckte mich, dass sie jeden Tag Spritzen bekam und es einfach als Teil ihres Lebens akzeptierte. Ein Sommer brach sie sich den Knöchel, als sie von einem Pferd sprang, das erschreckt wurde. Jeden Nachmittag fuhr ich mit dem Bus an meinem Haus vorbei zu ihrem, trug ihre Bücher hinein und ging dann nach Hause. Etwa eine Woche nach ihrem Unfall kam ich von der Schule zurück und es stand ein neuer Trailer auf dem Grundstück neben ihrem Haus. Ihre Mutter erzählte uns, dass sie die Familie bereits kennengelernt hatte. Sie hatten einen Jungen in meinem Alter und einen weiteren, der 8 oder 9 war. Ein paar Tage später lernte ich die neuen Nachbarn kennen, als ihre Söhne anfingen, mit uns den Schulbus zu nehmen. Robert war nur 1 Jahr jünger als Heather. Er war ein großer, schlaksiger Junge mit dicker Brille und war tief in Dungeons and Dragons vertieft. Er war ruhig und hielt sich meistens zurück. Wir luden ihn ein, mit uns Fußball zu spielen und andere Dinge zu unternehmen, aber er zeigte nie wirklich Interesse. Er las viel und blieb oft drin. Heather erzählte mir bereits, dass er sie beobachtete, wenn sie draußen war, aber wenn sie ihm zuwinkte, tat er so, als würde er es nicht sehen. Sein jüngerer Bruder hieß Jason. Jason war ein merkwürdiger Junge. Sein Kopf war zu groß für seinen Körper und seine Zähne und Ohren waren wiederum zu groß für seinen Kopf. Er war auch sehr vorlaut. Alles, was jemand je gesehen oder getan hatte, hatte er oder jemand, den er kannte, besser gesehen oder getan. Es wurde so schlimm, dass wir absichtlich Wörter erfanden, nur um zu sehen, ob er darauf hereinfiel. Und das tat er immer. Jason war außerdem ein Kleptomane. Er klaute Stifte, Lineale, Spielzeugautos, Baseballkarten, Kappen und alles, was nicht bewacht wurde. Das Schlimme war, dass er, wenn man ihn darauf ansprach, darauf bestand, dass ihm seine Tante oder ein Lehrer die Sachen gegeben hatte. Robert und sogar seine eigene Mutter bestätigten oft seine Geschichten. Jason war auch ein Unruhestifter. Er erzählte einem Kind, dass ein anderes schlecht über es gesprochen habe, nur um die Reaktion zu sehen. Wenn wir ein Spiel spielten und es nicht zu seinen Gunsten lief, wollte er immer einen Neuanfang. Lehnten wir ab, nannte er uns Lügner und Betrüger. Es dauerte nicht lange, bis Jason nicht mehr willkommen war. Eines Tages erwischte Heather ihn hinter ihrem Haus. Er war über etwas gebeugt. Als sie fragte, was er tat, hörte er sie nicht, also ging sie näher. Er hatte einen toten Vogel gefunden und zog ihm die Federn und die Haut ab. Heather sagte, dass sie schrie und fragte, was zur Hölle er da tat. Er drehte sich langsam zu ihr um, mit einem gruseligen Grinsen und sagte, dass er den Schädel wollte. Etwa einen Monat später erwischte ihr Vater Jason im Schuppen dabei, wie er Werkzeuge in seine Taschen steckte. Er packte Jason am Arm und brachte ihn zu seiner Mutter, damit er gestehe, dass er stahl. Als Jasons Mutter die Tür öffnete und ihren Sohn am Arm gehalten sah, rastete sie aus und drohte, Heathers Vater zu verklagen. Heather erzählte mir all das, als wir in ihrer Küche saßen. Ihr Vater lief vorbei und sagte, Jason ist ein verdammt gruseliger kleiner Junge. Eine Woche später suchte Robert, Jasons Bruder, mich auf und fragte, ob ich Jason gesehen hätte. Er war nicht zum Abendessen nach Hause gekommen und es war fast dunkel. Ich hatte ihn nicht gesehen, aber meine Mutter sagte, dass sie Jason vor etwa einer Stunde auf dem Feld gegenüber gesehen hatte. Er spielte mit einem Hund in der Tür der alten verlassenen Scheune. Robert und Jason fehlten die nächsten 2 bis 3 Tage in der Schule. Als ich Robert das nächste Mal im Bus sah, erzählte er mir, dass er Jason in der Scheune mit dem Hund gefunden hatte. Jason hatte den Hund getötet und war dabei, ihn zu häuten. Robert erzählte mir, dass Jason überall Blut hatte, als ob er damit gespielt hätte. Robert rannte nach Hause und erzählte es seinem Vater, der mit ihm zur Scheune zurückging. Jason war immer noch dort, bei dem toten Hund. Roberts Vater zog Jason aus der Scheune und dabei bemerkte er die Regale voller Schädel. Robert sagte, dass es Schädel aller möglichen Arten gab. Manche konnte er nicht identifizieren, aber er erkannte kleine Vogel- und Mausschädel. Es gab auch viele größere Schädel, wahrscheinlich 15 oder 20. Sie waren schwarz und braun und hatten noch Reste von Haut daran. Fliegen waren überall und es stank schrecklich. Natürlich ging ich nach der Schule direkt zu dieser alten Scheune. Doch jemand hatte alles entfernt. Der Geruch war immer noch schrecklich und jemand hatte Sägemehl über den Boden gestreut. Robert erzählte mir, dass seine Eltern sich an dem Abend, als sie Jason in der Scheune fanden, heftig stritten. Sein Vater wollte Jason zu einem Arzt bringen, doch seine Mutter bestand darauf, dass er nur ein kleiner Junge war, der normale Dinge tat. Jason war etwa 3 oder 4 Wochen lang nicht im Bus. Als er schließlich wieder zur Schule kam, war er nicht mehr derselbe. Er sprach mit niemandem und reagierte nicht, wenn man ihn ansprach. Offensichtlich war er medikamentös behandelt worden. Nach und nach gaben die anderen Kinder ihre Versuche auf, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Anfangs versuchten sie, seine Aufmerksamkeit mit kleinen Stichen oder Schlägen auf den Kopf zu erregen, doch es gab nie eine Reaktion. Robert, sein Bruder, brachte schließlich alle dazu, ihn in Ruhe zu lassen. Eines regnerischen Nachmittags, kurz bevor wir zu Hause ankamen, begann Jason, sich selbst ins Gesicht zu schlagen. Zuerst bemerkte es niemand, aber ein Junge namens Bobby drehte sich in seinem Sitz um und sagte Robert, dass Jason sich blutig geschlagen hatte. Robert lief zu ihm, setzte sich neben ihn und hielt seine Handgelenke fest, um ihn zu stoppen. Das war das letzte Mal, dass ich Jason sah, bevor ich 2 Monate später wegzog. Als wir umzogen, rief ich Heather an, sobald ich unsere neue Nummer hatte. Wir hatten uns schon verabschiedet, aber wir versprachen, in Kontakt zu bleiben. Heather und ich schrieben uns Briefe und Karten. Es war vor der Zeit von Handys und Ferngespräche waren teuer. Meistens sprach ich nur 1 Stunde am Wochenende mit ihr. In ihren Briefen erzählte mir Heather von den wichtigsten Neuigkeiten. Sie berichtete, dass Jason wieder in der Schule war und fast jede Woche in eine Schlägerei geriet. Sie sagte, dass er wieder sprach, aber nur, wenn jemand mit ihm redete. Und dann nur mit einem Wort. Sie bemerkte, dass er immer mit geballten Fäusten herumlief und einen finsteren Blick hatte. Heather erzählte auch, dass jemand 2-mal die Woche zu Jasons Haus kam. Die Person blieb etwa 3 Stunden und ging dann wieder. Manchmal hörte sie Jason schreien. Sie sagte, dass er von Tag zu Tag seltsamer wurde, die Nächte durchwachte und stundenlang aus dem Fenster schaute. Heather vermutete außerdem, dass Jasons Mutter Drogen nahm, da sie Heather einmal als Stephanie und ein anderes Mal Sandra nannte. Die Jahre vergingen und Heather und ich blieben in Kontakt. Sie schickte mir Bilder von ihrem Abschlussball und erzählte mir von ihrer Abschlussfeier. Bis dahin hatte ich eine neue Liebe gefunden und war nicht mehr so eifersüchtig, wenn ich hörte, dass jemand anderes Heather küsste. Zumindest sagte ich das nie. Ich machte 1986 meinen Schulabschluss und schickte Heather eine Einladung. Sie machte 1987 ihren Abschluss und schickte mir ihre Einladung im Gegenzug. Ich habe sie tatsächlich noch irgendwo. Später schickte sie mir auch eine Hochzeitsankündigung, die mich ziemlich hart traf, aber ich war zu der Zeit in der Lage, ehrlich glücklich für sie zu sein. Allerdings heirateten sie und ihr Verlobter am Ende nicht, und ich weinte mit Heather am Telefon, als sie mir von ihrer Trennung erzählte. Etwa 6 Monate später verlobte ich mich selbst und trat 2 Monate danach in die Armee ein. Heather und ich schrieben uns weiterhin regelmäßig Briefe und Karten, manchmal mit kleinen Updates über Jason. Eines Sommers kam es zu einer Überflutung im Bottom. Heather schrieb mir, dass Jason dabei erwischt wurde, wie er Sachen aus Autos stahl, die in der Nähe unseres alten Hauses geparkt waren. Jemand sah ihn von Auto zu Auto gehen und rief die Polizei. Später schlug er die Fenster eines Nachbarhauses ein, während die Bewohner über das Wochenende weg waren. Einmal wurde er dabei erwischt, wie er mit einer Steinschleuder auf die Pferde eines Nachbarn schoss. Er wurde auch beschuldigt, ein kleines Mädchen aus dem Bottom belästigt zu haben, aber es kam nie etwas dabei heraus. Im Dezember 1990 wurde meine Einheit nach Saudi-Arabien entsandt, um an den Operationen Desert Storm und Desert Shield teilzunehmen. Ich gab Heather meine APO-Adresse und erzählte ihr, dass meine Verlobte mich im letzten Monat verlassen hatte. Sie schickte mir ein Paket mit selbstgemachten Schokoladenkeksen und einer Notiz, in der sie schrieb, dass ich mir keine Sorgen machen müsse. Sie seien nicht zuckerfrei. Sie bat mich, vorsichtig zu sein, und ich versprach, ihr so oft wie möglich zu schreiben. Ende 1991 erhielt ich einen Brief von ihr, der etwa 3 Wochen zuvor abgeschickt worden war. Darin befand sich auch ein Zeitungsausschnitt. Der Artikel handelte von einem 15-jährigen Jugendlichen, der bei einem versuchten Raubüberfall eine Nachbarin erschossen hatte und wegen Mordes angeklagt wurde. Der Name des Täters wurde aufgrund seines Alters nicht genannt, aber der Name des Opfers war Valerie. Zuerst dachte ich, Heather habe mir den Ausschnitt geschickt, weil wir Valerie beide kannten. Sie wohnte 2 Häuser von mir entfernt, zwischen meinem alten Haus und Heathers. Valerie war eine nette, fröhliche Frau, die immer gut gelaunt war und nie ein schlechtes Wort über jemanden sagte. Sie hatte einen riesigen Doggen namens Ronu und war eine talentierte Malerin. Sie war einer dieser seltenen Menschen, die die Welt allein durch ihre Anwesenheit besser machten. Mein Herz setzte für einen Moment aus, als mir klar wurde, dass Valerie das Opfer war. Ich hatte früher eine heimliche Schwärmerei für sie. Nachdem ich den Artikel gelesen hatte, las ich Heathers Brief. Heather schrieb, dass sie hoffte, dass es mir gut ging und dass ich bald nach Hause kommen würde. Dann erzählte sie mir, was passiert war. Offenbar hatte Jason sich mit einigen der raueren Bewohner des Bottom eingelassen und begann, Drogen zu nehmen. Er geriet immer wieder in Schwierigkeiten und es wurde schlimmer, nachdem seine Mutter Anfang des Jahres weggegangen war. Robert, Jasons Bruder, hatte geheiratet und war in eine andere Stadt gezogen. Eines Abends besuchte er Jason und es kam zu einem großen Streit. Heather hörte alles, weil es eine kühle Nacht war und sie die Fenster geöffnet hatte, um frische Luft hereinzulassen. Sie sagte, sie habe gehört, wie sie sich stritten, Sachen gegen die Wände warfen und etwas zerbrachen. Einer von ihnen wurde gegen ein Fenster gestoßen und sie hörte Jason schreien, bis seine Stimme brach. Nach etwa 15 Minuten wurde es ruhig und Robert verließ das Haus. Heather hörte, wie Jason schluchzte, schimpfte und schrie, bevor er die Straße entlang zu Valeries Haus ging. Valeries Ehemann arbeitete tagsüber in einem Lebensmittelgeschäft namens Brookshire Brothers und ging abends aufs College. Er war auch in der Nationalgarde und oft unterwegs. Valerie ließ während seiner Abwesenheit immer ihre Nichte bei sich wohnen. Jason war in Valeries Nichte verliebt. Heather erzählte, dass sie anfangs nichts davon hielt und sich wieder auf ihre Bücher konzentrierte. Doch dann hörte sie Schreie und sah Jason wütend zurück in sein Haus gehen. Sie nahm an, dass Valerie ihn nicht in ihr Haus lassen wollte, vor allem, wenn er unter Drogen stand. Heather vergaß das Ganze, bis sie etwa 1,5 Stunden später wieder Schreie hörte, diesmal aus Valeries Haus. Heather machte das Licht an ihrem Schreibtisch aus, um besser nach draußen sehen zu können. Sie sah, dass Valeries Haustür offen stand. Sie wollte gerade die Polizei rufen, als sie einen Schuss hörte und Jason aus dem Haus rennen sah. Heather war so verängstigt, dass sie sich nicht bewegen konnte. Sie saß im Dunkeln, hörte zu und wagte es nicht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem sie sich bewegte oder ein Geräusch machte. Nach etwa 15 Minuten sah sie, wie Jason in sein Auto stieg und davonfuhr. Sobald er außer Sichtweite war, rannte sie zu Valeries Haus. Ihr Nachbar, Mr. Wortel, der zwischen Heathers und Valeries Haus wohnte, war bereits dort und telefonierte mit der Polizei. Valeries Nichte saß auf dem Sofa, die Beine an die Brust gezogen und weinte hysterisch. Mr. Wortel ließ Heather nicht ins Schlafzimmer und sagte mit einer Stimme, die viel älter klang, als sie sein sollte: Halten Sie die Tür geschlossen. Sie wollen das nicht sehen. Dann bat er Heather, sich um das Mädchen zu kümmern, während sie auf die Polizei warteten. Laut der Aussage der Nichte hatte Jason an die Tür geklopft und gefragt, ob er kurz reden könne. Valerie hatte bemerkt, dass seine Nase und Lippe bluteten und er Kratzer am Arm hatte, die ebenfalls bluteten. Sie bat ihn zu gehen und als er sich weigerte, wollte sie die Polizei rufen. Jason begann zu schreien und stürmte aus dem Haus. Etwa 20 Minuten später hörten sie ein Geräusch an der Seite des Hauses und der Hund, Ronu, begann zu bellen. Valerie öffnete die Tür, um nachzusehen, und ein Mann mit einer schwarzen Skimaske zwang sie mit einer Pistole ins Haus zurück. Der maskierte Mann zwang Valerie, den Hund Ronu ins Badezimmer zu sperren und drohte, ihn zu erschießen, wenn sie nicht tat, was er verlangte. Als er anfing zu sprechen, erkannte Valeries Nichte seine Stimme sowie die Kratzer an seinem Arm. Nachdem der Hund weggesperrt war, befahl Jason ihn, ins Schlafzimmer zu gehen und sich mit dem Gesicht nach unten aufs Bett zu legen. Er wollte wissen, ob sie Geld im Haus hatten. Die Nichte erzählte später, dass es für einen Moment still war. Dann hörte sie den Schuss und spürte, wie das Bett unter ihr bebte. Sie sagte, dass Jason danach aus dem Haus rannte. Die Polizei fand Jason ein paar Stunden später im Haus eines Freundes und nahm ihn fest. Er wurde später als Erwachsener angeklagt und ins Gefängnis geschickt. Ich erinnere mich nicht genau an die Länge seiner Strafe, aber soweit ich weiß, ist er immer noch inhaftiert. Ich werde ihn immer als den seltsamen kleinen Jungen in Erinnerung behalten. Nachdem ich weggezogen war, erzählte ich meinen neuen Freunden von ihm und sagte, dass er der Typ Mensch sei, der entweder ein Terrorist oder ein Sektenführer werden würde. Es scheint, als hätte ich ihn von Anfang an richtig eingeschätzt. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was aus Heather und mir geworden ist. Wir haben schließlich beide geheiratet, aber nicht einander. Heather heiratete einen Mann, den sie in ihrem letzten Studienjahr kennenlernte. Sie lebt jetzt mit ihm und ihren zwei Töchtern in Conroe, Texas. Ich hingegen heiratete eine Frau aus Argentinien und wir sind bis heute glücklich zusammen. Es ist manchmal erstaunlich, wie das Leben trotz einiger schlechter Zeiten doch zum Besten verläuft. Als mein Vater und ich in die kleine Wohnung zogen, sollte es nur eine vorübergehende Lösung sein, während unser Haus renoviert wurde. Wir gewöhnten uns an unsere neue Umgebung im Wohnkomplex, der größtenteils ziemlich ruhig war. Die meisten unserer Nachbarn hielten sich zurück und das Leben verlief ereignislos, bis auf eine Familie, die ein paar Türen weiter wohnte. Die Familie bestand aus einer Mutter und ihren beiden erwachsenen Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Beide in den 20ern. Schon von dem Moment an, als wir einzogen, war klar, dass ihr Haushalt alles andere als friedlich war. Es schien, als würden ihre Streitigkeiten jeden zweiten Tag in die Gemeinschaftsbereiche des Komplexes hinausgetragen. Der Sohn, ein großer, muskulöser Mann mit einem ständigen, finsteren Blick, und die Tochter, eine zierliche Frau mit ebenso feurigem Temperament, gerieten ständig aneinander. Die Mutter, eine erschöpfte Frau mit dunklen Augenringen, versuchte oft zu schlichten, aber ihre Bemühungen blieben meistens erfolglos. Trotz der häufigen Störungen versuchten mein Vater und ich, uns aus ihrer Familienangelegenheit herauszuhalten. Schließlich sollten wir nur ein paar Monate dort bleiben und es schien nicht der Mühe wert, uns einzumischen. Doch das änderte sich an einem sonnigen Nachmittag, als die Streitigkeiten in etwas weitaus Gefährlicheres eskalierten. Ich erinnere mich lebhaft an diesen Tag. Es war ein fauler Samstag und ich saß in meinem Zimmer und versuchte, mich auf ein Buch zu konzentrieren, das ich schon lange hatte fertig lesen wollen. Mein Vater war im Wohnzimmer und bastelte an Elektronik, wie er es gerne tat. Die üblichen Geräusche des Wohnkomplexes, entfernte Gespräche, Schritte, das Summen von Haushaltsgeräten schufen eine beruhigende Hintergrundkulisse. Plötzlich durchbrach das vertraute Geräusch von Schreien diese Ruhe. Ich seufzte und versuchte, es zu ignorieren, da ich dachte, es wäre nur ein weiterer ihrer routinemäßigen Streitigkeiten. Aber dieses Mal war das Schreien anders. Es war drängender, verzweifelter. Ich legte mein Buch weg und ging zum Fenster, getrieben von Neugier. Was ich als nächstes sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Die Mutter und die Tochter standen draußen, sie wichen vom Gebäude zurück, mit erschrockenen Gesichtern. Der Sohn folgte ihnen, sein Gesicht vor Wut verzerrt, und in seiner Hand hielt er ein großes Küchenmesser. Er schrie etwas Unverständliches, aber seine Absichten waren eindeutig. »Papa«, rief ich, meine Stimme zitterte vor Panik, »komm schnell her!« Mein Vater eilte zu mir ans Fenster und seine Augen weiteten sich, als er die Szene sah. Ohne zu zögern, schnappte sich mein Vater sein Telefon und rannte zur Tür. Ich folgte dicht hinter ihm, mein Herz schlug mir bis zum Hals. Als wir den Fußweg draußen erreichten, hatte sich die Situation noch weiter zugespitzt. Der Sohn war jetzt nur noch wenige Schritte von seiner Mutter und seiner Schwester entfernt, die mit dem Rücken zur Wand standen und keinen Ausweg mehr hatten. Mein Vater, der schon immer ein Mann der Tat war, zögerte keinen Moment. Er stürzte sich auf den Sohn und griff nach seinem Arm, um ihm das Messer zu entreißen. »Ruf die Polizei«, rief er mir über die Schulter zu. Mit zitternden Händen fummelte ich mein Handy heraus und wählte 911. Mein Vater und der Sohn waren inzwischen in einen handfesten Kampf verwickelt. Das Messer blitzte im Sonnenlicht, während sie darum rangen, die Kontrolle zu gewinnen. Die Mutter und die Tochter standen wie erstarrt da und konnten sich nicht rühren. 911, was ist Ihr Notfall? Die Stimme des Operators knackte durch das Telefon. Ein Mann mit einem Messer greift seine Familie an und mein Vater versucht, ihn zu stoppen. Wir brauchen sofort Hilfe, stieß ich heraus und gab so schnell ich konnte unsere Adresse durch. Der Operator versicherte mir, dass Hilfe unterwegs sei, aber jede Sekunde fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Ich sah mit Entsetzen zu, wie es meinem Vater gelang, den Sohn zu Boden zu zwingen. Endlich konnte er ihm das Messer entreißen. Überraschenderweise leistete der Sohn danach kaum Widerstand. Er blieb schwer atmend auf dem Boden liegen, während mein Vater ihm laut befahl, stillzuhalten. Augenblicke später erfüllten die Sirenen die Luft und mehrere Polizeiwagen hielten mit quietschenden Reifen vor dem Wohnkomplex. Beamte sprangen aus den Autos, die Waffen gezogen und übernahmen schnell die Kontrolle über die Situation. Sie legten dem Sohn Handschellen an und führten ihn ab. Er war immer noch voller Wut, leistete aber keinen Widerstand. Die Mutter und die Tochter sanken auf den Boden und begannen vor Erleichterung zu weinen. Mein Vater, bleich im Gesicht und mit zitternden Händen, übergab einem der Beamten das Messer. Ich stand da, immer noch mein Telefon umklammernd und fühlte eine Mischung aus Angst und Bewunderung für den Mut meines Vaters. Ein Polizist kam zu uns, um unsere Aussagen aufzunehmen. Die Mutter, die sich schließlich genug gefasst hatte, um zu sprechen, erklärte, dass ihr Sohn schwere Wutausbrüche habe. Sie erzählte, dass er seit Jahren damit kämpfte und dass es nicht das erste Mal war, dass er gewalttätig wurde. Sie bedankte sich bei meinem Vater und sagte, dass er ihnen vielleicht das Leben gerettet habe. Als die Polizei den Sohn abführte, fühlte ich ein tiefes Unbehagen. Was, wenn er zurückkam? Was, wenn die Situation beim nächsten Mal noch schlimmer eskalierte? Diese Gedanken kreisten in meinem Kopf, als wir in unsere Wohnung zurückkehrten, die Adrenalinschübe langsam nachließen. In den nächsten Tagen herrschte im Wohnkomplex eine unheimliche Stille. Die üblichen Geräusche des Lebens, Gespräche, Schritte, Lachen, wurden durch eine angespannte Ruhe ersetzt. Es fühlte sich an, als hielten alle den Atem an, unsicher, was als nächstes passieren würde. Die Mutter und die Tochter blieben die meiste Zeit in ihrer Wohnung und verließen sie nur selten. Etwa einen Monat später bemerkten wir, dass der Sohn zurückgekehrt war. Er sah anders aus, ruhiger, fast resigniert. Die Mutter erzählte uns, dass er in Behandlung sei, aber es fiel schwer zu glauben, dass ein Monat einen so drastischen Unterschied machen könnte. Erstaunlicherweise gab es keine weiteren Streitereien oder lauten Auseinandersetzungen. Die Familie schien sich in eine fragile Ruhe eingelebt zu haben und der Wohnkomplex kehrte langsam zu seinem normalen Zustand zurück. Doch das Ereignis hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Es war eine ernüchternde Erinnerung daran, wie schnell sich das Leben verändern kann und wie wichtig es ist, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein. Für meinen Vater und mich wurde unsere Beziehung nach diesem Tag noch enger. Ich hatte ihn immer bewundert, aber zu sehen, wie er sein eigenes Leben riskierte, um andere zu schützen, ließ mich erkennen, wie glücklich ich mich schätzen konnte, ihn als Vater zu haben. Unsere Zeit in der Wohnung war nur vorübergehend, doch die Lektionen, die wir in diesen Monaten lernten und die Erfahrungen, die wir teilten, würden für immer bei uns bleiben. Schließlich wurden die Renovierungsarbeiten an unserem Haus abgeschlossen und es war Zeit, zurückzuziehen. Als wir unsere Sachen packten und uns auf den Umzug vorbereiteten, konnte ich nicht anders, als über alles nachzudenken, was passiert war. Der Wohnkomplex, der ursprünglich nur ein vorübergehendes Zuhause gewesen war, wurde für mich zu einem Ort des Wachstums und der Erkenntnis. Ich blickte ein letztes Mal aus dem Fenster und nahm den vertrauten Blick auf den Fußweg und die Reihen der miteinander verbundenen Häuser in mich auf. Die Erinnerung an jenen schicksalhaften Nachmittag war noch frisch in meinem Kopf, aber sie wurde jetzt von einem Gefühl der Widerstandskraft und Hoffnung begleitet. Das Leben war unvorhersehbar, aber mit meinem Vater an meiner Seite wusste ich, dass wir allen Herausforderungen entgegentreten könnten. Als wir losfuhren, warf ich einen letzten Blick auf den Wohnkomplex und lächelte leicht. Es war ein Ort des Aufruhrs und der Angst gewesen, aber auch ein Ort des Mutes und der Stärke. Ich wusste, dass ich, egal wohin das Leben uns führen würde, diese Lektion immer bei mir tragen würde. Bereit, die Zukunft mit neuem Selbstvertrauen und Entschlossenheit anzugehen. Trotz mehrfacher Versuche, ihn höflich dazu zu bringen zu gehen, ließ er sich nicht überreden. Er schien enttäuscht zu sein, als ich zur Tür ging und sie öffnete, um klar zu signalisieren, dass es Zeit war zu gehen. Schließlich ging er jedoch ohne weiteren Vorfall. In Großbritannien haben Häuser oft einzelne Außenmülltonnen, die man am Abend vor der Müllabfuhr an die Straße rollen muss. Danach wird erwartet, dass man die Tonnen zurückholt. Ich bemerkte, dass jemand ständig meine Mülltonnen zurück an ihren Platz brachte. Blockierte ich mit meiner Langsamkeit vielleicht jemandes Auto? Gleichzeitig fiel mir auf, dass jemand meine Tonnen benutzte. Ich sprach Greg einmal darauf an. Er hielt mich auf dem Parkplatz an und sagte, das Gleiche passiere ihm auch. Vielleicht war es kleinlich von mir, aber ich entschied mich, ein altes Handy mit einer Überwachungs-App an mein Fenster zu kleben, das auf die Mülltonnen zeigte. Und siehe da, es war Greg. Ich schrieb es dem Mangel an Platz zu, nachdem der örtliche Rat die Müllabfuhr aufgrund von Personalproblemen von wöchentlich auf zweiwöchentlich umgestellt hatte. Obwohl es mich störte, siegte am Ende mein Wunsch, Konfrontationen zu vermeiden. Weihnachten kam und die Covid-19-Pandemie war in vollem Gange. Eines späten Abends hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Ich ging hinüber, um nachzusehen, wer es war. Da ich keinen Türspion hatte, öffnete ich die Tür, ohne zu wissen, was mich erwarten würde. Greg stand auf meiner Türschwelle, was nicht besonders ungewöhnlich war. Ich war inzwischen an seine Eskapaden gewöhnt. Ich roch sofort einen starken Alkoholgeruch, aber er sprach, bevor ich es richtig verarbeiten konnte. Er sagte, dass er ein Weihnachtsgeschenk für mich habe und überreichte mir eine rote Geschenktüte, die mit buntem Seidenpapier bedeckt war. Ich würde dir wirklich gern einen Kuss auf die Wange geben, aber das geht nicht. Nicht mit dieser Pandemie, sagte er. Das gab mir ein richtig mulmiges Gefühl. Ich tat alles, um die Interaktion höflich zu beenden und mich wieder ins Haus zurückzuziehen. Er hielt mich jedoch auf, indem er über Gott und die Welt redete. Ich sagte ihm schließlich entschieden, dass ich beschäftigt sei und gehen müsse. In diesem Moment legte er mir die Hand auf die Schulter, beugte sich vor und küsste mich auf die Wange. Dann ging er in Richtung seines Hauses. Ich schloss die Tür und stand einfach nur da, völlig schockiert. Das Geschenk war seltsam. Unter dem Seidenpapier waren zwei Flaschen belgisches Bier, eine halb aufgegessene Dose Pringles, Sour Cream and Onion, falls es dich interessiert, und eine kleine Plastiktüte mit Schokolade. Letzteres erkannte ich sofort. Ein Nachbar mit kleinen Kindern hatte einige Wochen zuvor diese Plastiktüten mit handgeschriebenen Notizen durch alle Briefkästen gesteckt. Eine wirklich süße Geste, wahrscheinlich, um die Kinder zu beschäftigen. Als ich die Schokolade genauer inspizierte, bemerkte ich, dass er nicht einmal die Notiz des Nachbarn entfernt hatte. Der Kuss und das Geschenk gaben mir wirklich ein schlechtes Gefühl und ich bereute, es angenommen zu haben. Ich beschloss, nicht länger misshöflich zu spielen und in Zukunft entschiedenere Grenzen zu setzen. Am zweiten Tag des neuen Jahres war ich ziemlich faul und bestellte mir Essen nach Hause. 5 Minuten, nachdem ich meine Bestellung erhalten hatte, klopfte es erneut an meiner Tür. Da der Lieferfahrer nichts vergessen haben konnte, wusste ich sofort, es musste Greg sein. Plötzlich wurde mir klar, dass er oft direkt auftauchte, nachdem etwas an meiner Tür abgeliefert worden war. Er beobachtete mein Haus ständig. War er es, der Müll in meine Tonne warf, nur um einen Grund zu haben, in meiner Nähe zu sein? Er rief durch die Tür nach mir. Ich fühlte mich zu unwohl, um zu antworten, und zog mich nach oben zurück, außer Sichtweite der Fenster. Später an diesem Abend kam er zurück und klopfte erneut, aber ich ignorierte es wieder, in der Hoffnung, dass er einfach gehen würde. Am nächsten Tag kontaktierte ich die Polizei, um eine Anzeige wegen Belästigung zu erstatten. Ich fühlte mich komisch dabei. War es wirklich so schlimm? Er war doch nur ein einsamer alter Mann und vielleicht war ich einfach nicht entschieden genug gewesen. Die Polizei fragte mich, ob ich wollte, dass sie mit ihm sprechen. Ich sagte, dass ich es selbst tun würde. Ich wollte nur, dass der Bericht existierte, falls etwas passieren sollte. Im Nachhinein war ich dankbar dafür, die Anzeige erstattet zu haben. Greg tauchte ein paar Tage später wieder auf und sagte mir, wie besorgt er um mich gewesen sei. Ich sagte ihm direkt, ich glaube, es ist besser, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Seine Antwort war unheimlich. Ich wollte doch nur dein Freund sein. Ich blieb standhaft, beendete das Gespräch schnell und schloss die Tür. Endlich ist es vorbei, dachte ich. Ein Jahr verging, ohne Zwischenfälle. Doch eines Winterabends wollte ich einkaufen gehen. Es war stockdunkel draußen, abgesehen von einer Straßenlaterne, die etwas Licht spendete. Meine Einfahrt, wo die Mülltonnen standen, war durch einen hohen Sichtschutzzaun abgetrennt. Während ich die Tür abschloss, sah ich eine Gestalt im Dunkeln, die aus meiner Einfahrt schlich und hinter den Zaun verschwand. Sofort schloss ich die Tür wieder auf und ging zurück ins Haus. Vielleicht hatte ich es mir nur eingebildet, aber mein Bauchgefühl sagte mir etwas anderes. Ich entschied, auf den Einkauf zu verzichten. Am nächsten Tag kaufte ich mir ein Bewegungsmelderlicht für die Einfahrt. Ein paar Monate später bereitete ich in der Küche gerade Futter für meine Katze zu. Das Fenster war direkt zu meiner Linken, etwa einen Meter entfernt. Plötzlich bemerkte ich, dass das Licht meines Bewegungsmelders anging. Ich scannte den Bereich draußen, sah jedoch nichts, bis mein Blick auf etwas im unteren Eck des Fensters fiel. Ich starrte für etwa 30 Sekunden darauf. Plötzlich tauchte Greg direkt vor dem Fenster auf. Er hatte sich unter dem Fenster geduckt und spähte hinein. Ich, sonst ruhig wie ein Stein, verlor komplett die Fassung und schrie, »Was zur Hölle machst du da?« Er stand nur da und fragte gelassen, »Geht es dir gut?« Ich schrie weiter, »Was machst du hier?« Schließlich ging er in die Dunkelheit davon. Ich rief sofort die Polizei. Dieses Mal handelte die Polizei wirklich schnell. Sie nahmen meinen Bericht auf und sagten mir, dass Greg bereits bekannt war, weil er jungen Frauen gefolgt war. Er wurde schließlich verhaftet. Vor den Augen einer Frau, von der ich nicht einmal wusste, dass sie existierte. Obwohl er nur eine Verwarnung bekam, hielt er sich daran, keinen Kontakt mehr zu mir zu haben. Das war der letzte Vorfall, abgesehen davon, dass er mich einmal beim Duschen beobachtete, als ich vergaß, die Jalousien zu schließen. Ich bin seitdem weit weggezogen und alles, was ich sagen kann, ist: Greg, du bist wirklich unheimlich und jetzt weiß jeder in der Nachbarschaft, dass du ein seltsamer Typ bist. Ich bin eine 28-jährige Frau, nur zur Info. Seid bitte freundlich, das ist mein erster Beitrag hier im Forum. Vielleicht bin ich nicht die beste Geschichtenerzählerin, also entschuldigt bitte, wenn ich abschweife oder die Geschichte zu lang wird. Das Ganze passierte über einen Zeitraum von anderthalb Jahren, beginnend im November 2011. Ich lebte alleine in einem kleinen Haus mit zwei Schlafzimmern, das am Ende einer Straße lag, direkt neben einem abgelegenen Feld. Die Gegend war nicht die sicherste, aber auch kein sozialer Brennpunkt, irgendetwas dazwischen. Ich hatte kaum Kontakt zu Freunden, da ich mit Arbeit, Besorgungen und Kursen ziemlich beschäftigt war. Meine Familie lebte außerdem in einem anderen Bundesstaat, also war ich meistens alleine, was mir allerdings gefiel. Ich bin unabhängig und genieße ein zurückgezogenes Leben. Da ich mir zu dieser Zeit kein Auto leisten konnte, musste ich überall zu Fuß hingehen. Um zur Hauptstraße zu gelangen, musste ich immer am Haus meines Nachbarn vorbeigehen, der etwa vier Häuser weiter wohnte. Irgendwann bemerkte er das wohl und schien es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, mich vor Manuel, vor meiner Einsamkeit zu retten. Mein Tagesablauf war sehr vorhersehbar. Um 5.40 Uhr aufstehen und joggen gehen, um 6.30 Uhr zur Arbeit, um 11 Uhr Mittagspause, um 16 Uhr nach Hause, um 17.30 Uhr zum Kurs und um 19.30 Uhr nochmal joggen. Gegen 20.30 Uhr war ich dann wieder zu Hause. Mir war bewusst, dass das ziemlich monoton ist, aber es gab mir Struktur und ein Gefühl der Sicherheit. Trotz meiner Routine war ich mir meiner Umgebung immer bewusst. Irgendwann fiel mir auf, dass mein Nachbar jedes Mal auf seinem Rasen stand, wenn ich unterwegs war. Er beobachtete mich, bis ich meine Haustür erreichte, drehte sich dann um und ging zurück in sein Haus. Nach ein paar Wochen fing er mit Smalltalk an. »Hey, wie geht's?« Ich antwortete nur knapp mit einem höflichen Nicken, einem gemurmelten »Gut« und einem kleinen Winken zum Abschied. Ich bin nun mal schüchtern und rede nicht gerne mit Fremden. Mit der Zeit wurde er aufdringlicher. »Du wohnst also alleine in dem Haus? Wo arbeitest du? Warum kommt dich nie jemand besuchen?« Ich versuchte höflich zu bleiben, aber gab ihm kaum Informationen. »Ich arbeite in der Stadt. Ich bin einfach sehr beschäftigt.« Nervöses Lachen, während ich meine Kopfhörer zurechtzog. Das ging mehrere Monate so weiter. Er wurde zunehmend aggressiver in seiner Neugier. Einmal erwischte ich ihn sogar dabei, wie er meine Post durchstöberte, bevor er die Briefe wieder zurücklegte. Als ein Freund an meinem Geburtstag vorbeikam, stellte er mich am nächsten Tag zur Rede. »Wer war der Typ gestern? War das dein Freund? Er war 3 Stunden hier. Was habt ihr gemacht?« Ich war genervt und antwortete nur knapp, »Das geht sie nichts an.« Ich beschleunigte meinen Schritt und ging in einen langsamen Jogginglauf über. Eines Abends, nach meiner Joggingrunde, kam er plötzlich aus seinem Haus gerannt, mit wütendem Gesichtsausdruck. Er blockierte meinen Weg, verschränkte die Arme vor der Brust und schrie, »Wir müssen reden, jetzt!« Ich war völlig überrascht und wich einige Schritte zurück. Er war groß und stämmig, während ich klein und zierlich bin. »Worüber wollen Sie reden?«, fragte ich. Er antwortete, »Jeden Tag sehe ich dich stundenlang herumlaufen. Ich weiß alles über dich. Das ist meine Nachbarschaft und ich kenne jeden und alles hier. Du hast keine Freunde, keine Familie und du bist sehr einsam. Ich kann dich retten. Ich liebe dich.« Ich wich noch weiter zurück, meine Arme schützend ausgestreckt. Gleichzeitig spürte ich Wut in mir aufsteigen. »Erstens«, schrie ich, »kennen Sie mich überhaupt nicht? Wie können Sie sagen, dass Sie mich lieben? Ich bin gern allein und ich habe Ihnen keinen Grund gegeben zu glauben, dass ich Ihre Freundin sein möchte. Ihre Fragen und Ihr Schnüffeln machen mir Angst. Also lassen Sie mich einfach in Ruhe.« Er begann zu lachen, als hätte ich einen Witz erzählt. Danach wurde er wieder ernst. »Ich weiß, dass du gerettet werden musst. Ich liebe dich. Ich kenne dich besser als du dich selbst.« Ich rief nur, »Lassen Sie mich in Ruhe« und rannte zu meinem Haus. Nach diesem Vorfall wurde ich paranoid. Wenn er draußen war, blieb ich einfach zu Hause. Ich änderte meine Route und nahm einen Weg durch das Feld neben meinem Haus. Ich meldete mich in einem Fitnessstudio an, um Joggen zu vermeiden. Doch eines regnerischen Tages sah er mich durchs Feld laufen. Er rannte auf mich zu, aber ich schaffte es rechtzeitig nach Hause und verriegelte die Tür. Wenig später klopfte er wie wild und rief meinen Beinamen, den er aus meiner Post wusste. Nachdem er gegangen war, öffnete ich vorsichtig die Tür und sah einen Zettel auf dem Boden. »Ruf mich an, AJ« und seine Telefonnummer, darunter ein kleines Herz. Ich zerriss den Zettel, rief meinen Freund an und erzählte ihm alles. Mein Freund riet mir erneut, die Polizei zu rufen, aber da mein Mietvertrag ohnehin bald endete, beschloss ich, es einfach auszusitzen. Am Umzugstag war ich mit Freunden und Kollegen beschäftigt, meine Sachen zu packen. Als wir die Straße das letzte Mal entlang fuhren, kam der Nachbar heraus und schrie, »Warum hast du mir nicht gesagt, dass du umziehst? Du musst mir alles erzählen!« Mein Freund öffnete das Autofenster einen Spalt und rief, »Ich dachte, du weißt alles, Kumpel.« Wir lachten und fuhren davon. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte gefallen. Sie war vielleicht nicht gruselig, aber für mich war es wirklich eine sehr unangenehme Zeit. Es gab Momente, in denen ich mich wie eine Gefangene in meinem eigenen Haus fühlte. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist.
Thank you.
Als ich 13 Jahre alt war, lebte ich. Mit meinen Großeltern, mitten im Nirgendwo. Für mich war es ziemlich ländlich. Es gab 2 Nachbarhäuser, die man von unserem Haus aus sehen konnte. Aber die Gegend war trotzdem abgelegen und weit entfernt von Tankstellen und Lebensmitteln. Meine Freunde aus der Schule waren wirklich fasziniert von diesem Ort, weil es irgendwie gesetzlos war. Es gab offensichtlich keine Streifenpolizei und kaum Menschen in der Umgebung, also konnte man tun, was man wollte. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Eines Nachts blieben meine Freunde bei mir. Meine Mutter arbeitete in der Nachtschicht und meine. Großeltern waren ziemlich früh ins Bett gegangen. Wir, die wir ziemliche Draufgänger waren, machten einen Plan, um uns um Mitternacht aus dem Haus zu schleichen und herumzustreifen. Wir verließen erfolgreich das Haus und überlegten ernsthaft, was wir als nächstes tun sollten. Einige von uns wollten ein Ouija-Brett bauen und es im Eikeller ausprobieren, aber wir einigten uns schließlich auf einen Spaziergang. Obwohl ich mit meinen Freunden zusammen war, sahen die dunklen Wälder und Felder um uns herum gruselig aus. Es war eine Sommernacht und die Grillen und Zikaden waren ohrenbetäubend. Es war auch eine Hitzewelle, also war es eine dieser Nächte, die schwül waren und Temperaturen um die 27 Grad hatten. Ein typischer Sommer in Pennsylvania. Meine Freunde und ich erreichten einen Angelsee, saßen dort und spielten eine Weile auf der Straße. Wir malten mit Kreide und lachten über Dinge in der Schule und über unsere Mitschüler. Doch das war uns nie genug. Wir waren wirklich nervige Kinder und beschlossen, so laut wie möglich in die Wildnis zu schreien. Um 3 Uhr morgens. Wir machten das abwechselnd etwa 3 Minuten lang. Doch schnell wurde uns langweilig und wir machten uns auf den Rückweg. Genau zu diesem Zeitpunkt begannen wir, Dinge zu hören. In der Ferne konnte man hören, wie ein Motorrad gestartet wurde. Dann hörten wir das Aufheulen des Motors und es schien, als ob wir mehr hören könnten. Unmöglich, das kann nicht wegen uns sein, sagte einer von uns. Wir lachten alle und stellten uns vor, was passieren würde, wenn sie tatsächlich wegen uns kämen. Während wir zurück zum Haus gingen, wurde das Aufheulen der Motorräder immer lauter und es waren definitiv mehr als eines. Wir hörten, wie sie losfuhren und die Geräusche kamen immer näher und näher an uns heran. Da wir in einem Tal waren, wussten wir nicht genau, ob sie wirklich näher kamen oder ob es nur so klang. Genau als wir ein Waldstück erreichten, sahen wir es. Ein paar Scheinwerfer tauchte über dem Hügel auf, gefolgt von etwa 3 weiteren. Die Motorräder begannen, auf uns zuzufahren. Wir konnten nicht glauben, dass sie vielleicht wegen uns hier waren, aber wir versteckten uns alle instinktiv hinter Bäumen und Büschen, aber noch nah an der Straße. Die Motorräder hielten buchstäblich direkt vor uns an und die Lichter strahlten in den Wald. Nach etwa 1 Minute sagte ein Mann mit tiefer Stimme: »Hey, kommt raus, wir finden euch sowieso.« Niemand bewegte sich auch nur 1 Zentimeter. Sie hielten die Lichter noch eine Weile auf uns gerichtet, bevor sie langsam zurücksetzten und in die Richtung zurückfuhren, aus der sie gekommen waren. Wir warteten, bis die Lichter wieder über den Hügel verschwunden waren und begannen, schnell zurück zum Haus zu gehen. Doch weit kamen wir nicht, denn unglaublicherweise hörten wir die Motorräder wieder. Dieses Mal waren es mehr und sie kamen schnell zurück. Wir hatten kaum Zeit, uns erneut zu verstecken, aber wir schafften es, uns in einem Busch um die Ecke von unserem vorherigen Versteck zu kauern. Die Motorräder hielten an der Stelle und wir hörten sie erneut in den Wald gehen. Das war absolut beängstigend. Sie suchten nach uns. Wir hatten die Aufmerksamkeit von Gott weiß wie vielen Einheimischen erregt und jetzt suchten sie nach uns. Gerade als es nicht noch intensiver werden konnte, hörten wir plötzlich Schüsse. Ich nehme an, es war eine Warnung. Aber die Tatsache, dass sie bewaffnet waren, war erschreckend. Besonders, weil sie sich so wohl dabei fühlten, einfach einen Schuss abzugeben. Wir blieben gefühlt ewig in diesem Busch, aber in Wirklichkeit waren es etwa 20 Minuten. Schließlich fuhren sie weg und wir konnten den Rest des Weges nach Hause rennen. Ich erinnere mich daran, dass wir einfach nur schweigend dasaßen, als wir das Haus erreichten. Später machten wir aus der Situation viele Witze darüber, wie wir von Rednecks mit Waffen verfolgt wurden. Doch als Erwachsener denke ich über die Tragweite nach. Ich verstehe, dass Schreie alarmierend sind, aber ihre Reaktion war, wenn ihr mich fragt, etwas übertrieben. Wir waren 13-jährige Kinder. Tun diese Leute normalerweise so etwas? Schließen sie sich zusammen und verfolgen Bedrohungen so? Ich weiß es nicht. Doch es hat uns gelehrt, so etwas nie wieder zu tun. Ich erinnere mich einfach daran, dass es die rohste Angst war, die ich je gefühlt habe, so gejagt zu werden. Ich war schon immer gut darin, nicht aufzufallen, Teil des Hintergrunds zu werden. Diese Fähigkeit hat mir im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet, besonders jetzt, während ich sie beobachte, die junge Frau in Wohnung 3B. Von meinem Platz auf der anderen Seite des Innenhofs, hinter den sicheren, zugezogenen Vorhängen und einem teilweise geöffneten Fenster, beobachte ich ihren Alltag mit einer Mischung aus Faszination und Sehnsucht. Und falls du es bis jetzt noch nicht gemerkt hast, dies ist eine andere Art von Geschichte, die, in der ich der Creeper bin. Wie auch immer, sie kennt mich nicht. Für sie bin ich nur ein weiteres Gesicht im Gebäude, vielleicht ein Nachbar, dem sie im Flur begegnet oder im Aufzug zunickt. Aber für mich ist sie alles. Ihr Name ist Sarah. Das habe ich eines Nachmittags vom Briefkasten erfahren, als ich zufällig sah, wie sie ihre Post abholte. Mit einem leichten Lächeln und einem ansteckenden Lachen, das gelegentlich den Flur hinunterhallt. Ich kenne ihren Tagesablauf fast so gut wie meinen eigenen. Morgens verlässt sie ihre Wohnung um genau 7.45 Uhr, gekleidet für die Arbeit in eleganten Blusen und Bleistiftröcken, die ihre Figur betonen. Sie trägt einen schlanken schwarzen Aktenkoffer und hält oft am Café an der Ecke an, bevor sie im Trubel des morgendlichen Stadtverkehrs verschwindet. Ich habe mir unzählige Szenarien ausgemalt, in denen sich unsere Wege natürlich kreuzen könnten. Vielleicht im Café an der Ecke, wo ich ein lockeres Gespräch über das Wetter oder die neuesten Nachrichten beginnen könnte. Aber ich weiß es besser, als das zerbrechliche Geflecht meiner sorgfältig konstruierten Realität zu riskieren. Nein, es ist sicherer, im Schatten zu bleiben, zu beobachten und zu warten. Tagsüber beschäftige ich mich mit alltäglichen Aufgaben. Hier ein Besorgnis, dort ein Einkauf. Dabei halte ich stets ein Ohr für das Summen des Lebens im Wohnkomplex offen. Manchmal sehe ich sie durch das Milchglas ihres Küchenfensters, wie sie das Abendessen zubereitet oder sich nach einem langen Tag entspannt. Die Nächte sind am schwersten, wenn die Stille des Gebäudes mich wie eine erstickende Decke umgibt. Dann finde ich mich oft am Fenster wieder, angezogen vom schwachen Lichtschein aus Wohnung 3B. Manchmal liest sie, eingerollt auf dem Sofa, ein Buch nah an ihre Brust gedrückt. Andere Male sieht sie fern. Das flackernde Licht des Bildschirms wirft Schatten über ihr Gesicht. Ich frage mich, woran sie in diesen stillen Momenten denkt. Denkt sie an mich? Den gesichtslosen Nachbarn, der sie von der anderen Seite des Innenhofs beobachtet? Oder lebt sie ihr Leben weiter, ohne die stille Präsenz wahrzunehmen, die am Rand ihrer Welt schwebt? Ich habe versucht, meine Obsession zu rationalisieren, mir einzureden, dass sie harmlos ist, dass es nur eine vorübergehende Faszination ist. Aber die Wahrheit ist viel hinterhältiger. Ich kann mich nicht von ihr lösen. Das Bedürfnis, sie zu kennen, sie zu verstehen, verzehrt mich auf eine Weise, die ich einfach nicht erklären kann. Heute Abend ist es nicht anders. Ich stehe am Fenster. Die Dunkelheit draußen wird nur von den schwachen Lichtern der Straßenlaternen durchbrochen. Mein Blick wandert unweigerlich zu Wohnung 3B. Ich sehe eine Bewegung, eine Silhouette, die mich näher an das Glas zieht. Mein Atem beschlägt die Fensterscheibe. Sie ist da, eingerahmt vom Lampenlicht im Wohnzimmer. Ihre Silhouette wirkt ätherisch und entfernt. In diesen Momenten offenbart sie eine Verletzlichkeit, eine Rohheit, die sie nur zeigt, wenn sie glaubt, dass niemand zusieht. Und doch beobachte ich. Ich beobachte immer. Plötzlich dreht sie sich um, als hätte sie meinen Blick über den Innenhof gespürt. Mein Herz setzt aus und für einen flüchtigen Moment treffen sich unsere Blicke durch das Glas. Panik steigt in mir auf, droht die zerbrechlichen Fäden meiner sorgfältig konstruierten Fassade zu zerreißen. Aber dann lächelt sie. Ein kleines, wissendes Lächeln, das mir einen Schauer über den Rücken jagt. Erkennt sie mich? Versteht sie überhaupt die Tiefe meiner Obsession, die Länge, zu der ich gegangen bin, um im Verborgenen zu bleiben? Oder ist es nur ein Trick des Lichts, ein Hirngespinst meiner fieberhaften Fantasie? Ich trete vom Fenster zurück, ziehe mich in die Dunkelheit meiner eigenen Wohnung zurück. Das Gewicht meiner Schuld lastet schwer auf meinen Schultern. Ich weiß, dass das, was ich tue, falsch ist, dass meine Fixierung auf sie ungesund und gefährlich ist. Und doch fühle ich mich immer wieder zum Fenster hingezogen, zu dem stillen Heiligtum von Wohnung 3b. Denn in diesen gestohlenen Momenten des Beobachtens erhasche ich flüchtige Einblicke in ein Leben, das ich niemals wirklich teilen kann. Ein Leben, das nur jenseits der Grenzen meiner eigenen zerrütteten Realität existiert. Und so beobachte ich weiter, warte und sehne mich nach einer Verbindung, die vielleicht nie zustande kommt. Denn am Ende bin ich nichts weiter als der Beobachter im Schatten, für immer gebunden an das Objekt meiner Obsession durch die unsichtbaren Fäden von Verlangen und Reue. Mein Name ist Bob und ich bin schon lange ein Fan dieses Kanals. Ich gehöre wohl zu den älteren Zuschauern, wahrscheinlich viel älter als die meisten. Ich bin jetzt fast 70 Jahre alt, aber die Geschichte, die ich erzählen möchte, geschah, als ich erst 10 Jahre alt war, im Sommer 1964. Damals hatte ich einen Job als Milchlieferant in meiner Nachbarschaft. Ja, ich bin wirklich so alt. Es war ein ruhiger Vorort mit gepflegten Rasenflächen, weißen Lattenzäunen und gemütlichen Häusern. Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, belud ich mein Fahrrad mit klirrenden Glasflaschen und fuhr durch die stillen Straßen. Eines zeichnete unsere Nachbarschaft besonders aus: der geheimnisvolle Mr. Franklin, der am Ende der Elderberry Lane lebte. Sein Haus war ein altes viktorianisches Gebäude mit immer geschlossenen, dunklen Vorhängen. Es kursierten Gerüchte, dass er selten tagsüber nach draußen kam und lieber die Dunkelheit der Nacht für seine Aktivitäten nutzte. Ich bemerkte Mr. Franklin in meiner dritten Woche auf der Milchroute. Nachdem ich Milch vor Miss Thompsons Haustür abgestellt hatte, einer weiteren Anwohnerin der Nachbarschaft, lief mir plötzlich ein Schauer über den Rücken. Als ich mich umdrehte, sah ich ihn. Mr. Franklin stand in seinem überwucherten Garten, sein blasses Gesicht umrahmt von wirrem grauem Haar. Sein beunruhigendes Lächeln ließ mein Herz rasen. Von diesem Moment an hatte ich immer das Gefühl, dass er mich während meiner Lieferungen beobachtete. Manchmal sah ich ihn hinter seinen Vorhängen hervorlugen oder seine Gestalt unter einer Straßenlaterne. Es schien, als würde er mich immer beobachten, aber nie näher kommen. Mit der Zeit wurde Mr. Franklins Präsenz für mich immer realer. Mein Fahrrad wurde bewegt oder ich hörte Schritte hinter mir in dunklen Gassen. An einem nebligen Morgen sah ich ihn aus der Ferne unter einer Straßenlaterne stehen. Sein Lächeln war nicht auf mich gerichtet, sondern auf etwas hinter mir. Der Anblick ließ mich vor Angst herumfahren. Angst wurde zu meinem ständigen Begleiter. Ich begann, andere Routen zu nehmen und stille Ecken zu meiden, in denen Mr. Franklin lauern könnte. Trotz meiner Bemühungen konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. An einem besonders heißen Nachmittag suchte ich Zuflucht vor der Hitze in einem verlassenen Lagerhaus. Dort hörte ich zwei Männer über Mr. Franklin sprechen. Sie sprachen leise und warnten einander vor seiner Sammlung von Fotos und Briefen über die Leute in unserer Nachbarschaft, insbesondere über einige Kinder. Die Vorstellung, dass Mr. Franklin Informationen über uns sammelte, ließ mich nachts nicht schlafen. Endlich entschlossen, ihn zu konfrontieren, machte ich mich am nächsten Morgen auf den Weg zu seiner Tür. Als ich die Elderberry Lane entlang fuhr, sammelte ich meinen Mut und klopfte an seine Tür. »Komm herein, Junge«, rief Mr. Franklin mit einer Stimme, die zugleich freundlich und bedrohlich klang. Innerlich vorbereitet, trat ich in sein Haus. Drinnen roch es nach alten Büchern und die Wände waren gesäumt von Regalen voller Akten, die ordentlich mit den Namen von Menschen aus der Nachbarschaft beschriftet waren. Mr. Franklin saß an einem überladenen Schreibtisch unter einem staubigen Kronleuchter. Als er sich zu mir umdrehte, lächelte er. Ein unheimliches Lächeln, in dem aber auch eine Spur von Erwartung lag. »Du beobachtest mich«, warf ich ihm zitternd vor. Mr. Franklins Lächeln wurde breiter. »Beobachten?« »Ja, aber mach dir keine Sorgen. Ich beobachte nicht nur dich, mein Junge. Ich beobachte sie alle«, sagte er und deutete auf die Akten um uns herum. Er erklärte, dass er ein Beobachter sei, ein Sammler von Geschichten und Leben. Er wollte verstehen und das Wesen des Lebens einfangen, das ihn umgab und unbemerkt an ihm vorbeizog. Seine Worte waren von einer seltsamen Sehnsucht geprägt, einem Wunsch, sich mit dem Leben zu verbinden, das ihm entglitt. Ich war völlig entsetzt und wollte sofort aus diesem Haus fliehen, aber meine Neugier hielt mich zurück. Warum? Brachte ich mühsam hervor, während ich versuchte, seine Besessenheit zu begreifen. Mr. Franklin sah mich mit einer Mischung aus Enttäuschung und Resignation an. »Ich will wissen, verstehen«, sagte er leise, »etwas von den Leben besitzen, die mich umgeben.« Mit neuem Mut erklärte ich, dass ich nicht Teil seiner Sammlung sein würde. Mr. Franklin nickte traurig und ließ mich mit einer Handbewegung gehen. Als ich an diesem Morgen die Elderberry Lane verließ, fühlte ich mich erleichtert, aber dennoch verfolgt vom Gewicht seines Blicks. Im Laufe der Jahre veränderte sich die Nachbarschaft, wurde durch moderne Straßen und Gebäude ersetzt. Doch die Erinnerung an Mr. Franklin und seine unheimliche Besessenheit blieb in meinem Kopf eingebrannt. Eine Mahnung, dass sich Dunkelheit oft hinter gewöhnlichen Fassaden versteckt. Obwohl ich weitergezogen bin und ein neues Leben für mich aufgebaut habe, gibt es Nächte, in denen ich in die Dunkelheit starre und halb erwarte, Mr. Franklin mit seinem unheimlichen Lächeln wiederzusehen. Hey zusammen, ich möchte eine Geschichte teilen, die meinen Freund und mich vor ein paar Jahren wirklich erschüttert hat. Ich bin für die Universität in das Vereinigte Königreich gezogen. Es war ein großer Schritt für mich, aber ich musste von der toxischen Situation bei meinen Eltern wegkommen. Mein erstes Jahr an der Uni verbrachte ich in einem Studentenwohnheim, wo ich einige wirklich tolle Leute kennenlernte und meine neu gewonnene Unabhängigkeit genoss. Ich traf meinen Freund erst später, aber das Leben fühlte sich gut an. In meinem zweiten Jahr entschied ich mich, mit ein paar Freunden in ein Haus zu ziehen, das wir über die Universität mieteten. Es war schön, unseren eigenen Raum zu haben und uns keine Sorgen über Lärmbeschränkungen machen zu müssen, wie in der kleinen, geteilten Wohnung im Jahr zuvor. Mein Zimmer befand sich im Erdgeschoss, mit einem Fenster, das auf einen kleinen Hof hinausging. Ich ging oft hinaus, um dort zu rauchen. Es gab eine alte, dünne Holztür, die zur Straße führte, wo wir unsere Mülltonnen aufbewahrten. Die Tür konnte nur von der Hofseite aus abgeschlossen werden, also befestigten wir sie mit Schnüren, damit sie richtig geschlossen blieb. Wir hatten Nachbarn auf beiden Seiten. Auf einer Seite lebten 5 Männer, die viel älter als Unistudenten wirkten. Sie waren ein wenig seltsam. Eines Tages gab es einen Polizeieinsatz wegen ihnen. Einer der Männer hatte seine Mitbewohner mit einem Küchenmesser angegriffen und die Küche in Brand gesetzt. Es war wirklich beängstigend, einen von ihnen mit Schnitten und Blut bedeckt zu sehen. Meine Mitbewohner und ich halfen ihn zu versorgen und gaben ihm ein Hemd zum Anziehen. Die Polizei nahm den Mann mit, der den Ärger verursacht hatte, aber der, dem wir geholfen hatten, war auch seltsam. Er redete Unsinn und machte unerwünschte Annäherungsversuche. Wir bemerkten, dass er viel Marihuana rauchte, aber wir versuchten, hilfsbereit zu sein und dachten nicht viel darüber nach. Nach diesem Vorfall sah ich ihn gelegentlich, wenn ich von der Uni oder Besorgungen zurückkam. Einmal sprach er mich in der Nähe eines kleinen Ladens an und versuchte, ein seltsames Gespräch zu beginnen. Ich fühlte mich sehr unwohl und ignorierte ihn. Er sagte etwas Beängstigendes wie, »Ich warte vor deinem Haus auf dich, damit wir reden können.« Ich tat es als Scherz ab, kaufte mein Getränk und ging nach Hause. Doch als ich in meine Straße einbog, saß er mit einem seiner Mitbewohner vor meiner Haustür. Ich bekam Panik und rief meinen Mitbewohner an, um ihn zu bitten, sie wegzuschicken, aber er war nicht zu Hause. Ich wartete nervös, bis sie endlich nach einer Stunde ging. Ich eilte nach Hause, schloss die Tür ab und fühlte mich erleichtert. Trotzdem wurden die Dinge schlimmer. Eines Tages, als ich im Hof rauchte, bemerkte ich, dass die Holztür offen war. Die Schnüre, mit denen wir sie geschlossen hielten, waren durchgeschnitten. Ich schloss die Tür wieder und befestigte eine neue Schnur in der Annahme, dass einer meiner Mitbewohner einen Fehler gemacht hatte. Die seltsamen Nachbarn stritten oft laut, was mich und meine Mitbewohner nachts störte. Wir gewöhnten uns daran, aber dann wurde es ernst. Eines Abends blieb mein Freund wie üblich bei mir. Er wachte plötzlich mitten in der Nacht wegen eines lauten Geräusches und Flüsterns auf. Er weckte mich leise und wir hörten in der Dunkelheit zu. Plötzlich krachte die Holztür auf und wir hörten Schritte in der Nähe meines Fensters. Wir erstarrten, als jemand an der Hinterhoftür rüttelte, als wolle er einbrechen. Zum Glück waren unsere Vorhänge geschlossen, sodass sie uns nicht sehen konnten. Wir waren bereit, uns schnell anzuziehen und durch das Fenster zu entkommen, falls sie hereinkämen. Dann hörten wir, wie mein Fenster weiter geöffnet wurde und einer der Männer sprach in einer Sprache, die wir nicht verstanden. Sie versuchten, hineinzukommen. Mein Freund und ich sprangen aus dem Bett, griffen nach meinem Telefon, zogen uns an und rannten aus dem Zimmer und aus dem Haus. Ich rief meine Mitbewohner und dann die Polizei an. Zum Glück war die Polizeistation in der Nähe und sie kamen in weniger als 5 Minuten. Ich war in Schock und erinnere mich nicht an viel, nachdem die Polizei eintraf. Sie fingen einen der Männer, aber der andere entkam. Später fanden sie ihn ein paar Straßen weiter, wo er Marihuana rauchte. Die Polizei durchsuchte ihr Haus und fand Drogen und ein großes Küchenmesser. Der Gedanke, dass sie versuchten einzubrechen mit solch gefährlichen Absichten, machte mir große Angst. Einer von ihnen wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er eine Waffe mit der Absicht zu verletzen mitführte. Ich zog ein paar Monate später zurück nach Hause, weil ich so verängstigt war und ständig darüber nachdachte, was passiert wäre, wenn mein Freund nicht aufgewacht wäre. Ich verarbeite das Trauma bis heute. Ich wache oft beim kleinsten Geräusch auf und habe Albträume. Aber ich bin wirklich dankbar, meinen Freund an meiner Seite zu haben. Wir reden oft darüber, was mir hilft, mich besser zu fühlen. Dies ist weniger eine Begegnung mit einer gruseligen Person und mehr eine ganze Nachbarschaft, die von einem Mann verängstigt ist. Der besagte Nachbar ist einigermaßen bekannt, wegen seines Rasens. Ein unglaublich dichter grüner Rasen, den er von einer Firma pflegen ließ. Ich hatte vage mitbekommen, wie er draußen die Landschaftspfleger anschrie, genug, um zu wissen, dass er ein Temperament hatte. Das erste echte Warnzeichen, dass er wirklich verrückt sein könnte, kam letzten Sommer. Er bat einen Teenager aus der Nachbarschaft, täglich bei seinem Haus nach dem Rechten zu sehen, sicherzustellen, dass alle Türen und Fenster verschlossen waren und die Blumen zu gießen. Doch am Tag seiner Abreise hinterließ er eine verrückte Liste. Der Junge sollte mehrmals täglich dort sein, zu bestimmten Zeiten verschiedene Lichter an- und ausschalten und seltsame Aufgaben erledigen. Außerdem durfte der Junge den Rasen nicht betreten und musste seine schmutzigen Schuhe ausziehen, bevor er den Betonweg betrat. Er durfte das Haus nicht betreten, sondern musste die Lichter mit einem Stock ein- und ausschalten, der eine Schlaufe hatte. Auch durfte er den Gartenschlauch nicht benutzen, um die Blumen zu gießen. Stattdessen musste er eine winzige Gießkanne verwenden. Der Brief deutete an, dass der Nachbar den Jungen überwachen würde und Fotos hätte, falls er sich nicht daran hielt. Die Eltern des Jungen riefen den Nachbarn an und sagten, dass sie sich mit der Situation nicht wohlfühlten und den Deal absagen würden. Als der Nachbar aus dem Urlaub zurückkam, war es früh am Morgen und er ging sofort zu ihrem Haus, weckte sie auf und versuchte, einen Streit mit ihnen anzufangen. Einer der Nachbarn ist ein pensionierter Polizist und kam heraus, um zu sehen, was los war und um zu schlichten. Der verrückte Nachbar sagte, er würde die Sache ruhen lassen, wenn er den Jungen nackt auf den Hintern schlagen dürfe. Er rastete aus, als sie ihm sagten, dass das nicht passieren würde. Ein anderes Mal traf ein Nachbar ihn im Supermarkt, wo der verrückte Nachbar ihn in ein halbstündiges, hastiges Gespräch verwickelte. Unter anderem sagte er, dass Ehefrauen keine Freunde haben sollten und behauptete, die Schwester seiner Frau sei so dick, dass sie beim letzten Besuch den Toilettensitz kaputt gemacht habe. Danach begannen alle darüber zu reden, dass man seine Frau nirgendwo sieht. Gelegentlich sei sie draußen, um Blumen zu gießen, aber während ihr Mann oft draußen zu sehen war, war sie es nicht. Im Winter fand jeder in der Nachbarschaft Flyer in ihrem Briefkasten, vom Landschaftsgärtner des Nachbarn. Darauf stand, dass es jetzt obligatorisch sei, diesen Landschaftsgärtner zu verwenden und dass man verklagt werde, wenn man sich nicht daran halte. Da wir Einfamilienhäuser ohne Hausbesitzerverband sind, war das natürlich völliger Unsinn. Im Winter sah jemand seine Frau mit einem Arm in einer Schlinge und einem blauen Auge. Als sie darauf ansprachen, ließ er sie nicht sprechen und sagte, sie sei auf Eis ausgerutscht. Seitdem gab es einige Versuche, alleine mit ihr zu sprechen, die alle scheiterten. Die Nachbarn zogen sogar die Kirche hinzu und riefen die Polizei für einen Welfare-Check, als er nicht zu Hause war. Falls sie misshandelt wurde, lehnte sie jedoch jede Hilfe ab. Der Schnee war dieses Jahr heftig und er regte sich darüber auf, dass Schneepflüge Schnee auf sein Grundstück schoben. Er verstreute Schrauben auf der Straße, bevor die Pflüge kamen. Eines Nachts bekamen Nachbarn mit einem neuen Welpen Besuch von ihm. Er klingelte mitten in der Nacht und sagte, dass sie keinen Hund mehr hätten, falls der Hund jemals ausbrechen würde. Er zog eine Waffe, schwenkte sie und richtete sie dann auf den Hinterhof, während er so Peng sagte. Die Nachbarn gingen zurück ins Haus und riefen die Polizei. Als die Polizei ihn zur Rede stellte, behauptete er, er sei nur spazieren gewesen, dachte, sie seien wach und habe nur vorbeigeschaut. Er sagte, die Waffe sei an seinem Gürtel gewesen und er habe nichts Bedrohliches gemeint. Im Frühling begann er draußen zu sitzen und etwas aufzuschreiben, jedes Mal, wenn jemand vorbeiging. Niemand weiß, was er aufschreibt, aber viele Nachbarn meiden es mittlerweile, an seinem Haus vorbeizufahren. Zuletzt stellte jemand ein Klettergerüst im Garten auf, das später überfahren und zerstört wurde. Man sah keine Täter, aber die Reifenspuren passten zu seinem großen Truck. Der pensionierte Polizist sammelt jetzt Aussagen und hält alles fest, weil wir denken, dass das Böse enden wird. Er hat nachts gestalkt, Kinder bedroht und musste kurz ins Gefängnis. Unsere Familie zog in ein gemütliches Haus in einer anständigen Nachbarschaft, in einer schönen Vorstadtgegend, als ich 9 Jahre alt war. Es war eine friedliche Nachbarschaft mit freundlichen Nachbarn, bis auf ein Haus, das immer ein wenig seltsam wirkte. Nathan wohnte im Haus nebenan. Er war Ende 40, trug immer dieselbe verblichene Latzhose aus Denim und hatte ein schiefes Lächeln, das mich unbehaglich machte. Anfangs war Nathan freundlich, winkte oft und versuchte Gespräche mit meinen Eltern anzufangen, wenn sie draußen im Garten waren. Er war schlank gebaut und hatte dunkles, buschiges Haar, das immer ungepflegt aussah. Mit der Zeit wurde Nathans Verhalten jedoch immer merkwürdiger. Er blieb am Rand unseres Grundstücks stehen und starrte lange Zeit unser Haus an, ohne ein Wort zu sagen. Manchmal sah ich ihn, wie er mich im Hinterhof beim Spielen beobachtete. Seine Augen folgten jeder meiner Bewegung. Es fühlte sich an, als würde ein Raubtier mich beobachten. Eines Tages fand meine Mutter eine Notiz, die unter unserer Haustür steckte. Sie war in unordentlicher Handschrift geschrieben und erklärte, wie sehr Nathan unsere Familie mochte und wie er unser Freund sein wollte. Die Notiz machte meiner Mutter ein mulmiges Gefühl, aber sie tat es als Einsamkeit von Nathans Seite ab. Doch die Situation nahm eine düstere Wendung, als Nathan anfing, seltsame Geschenke vor unserer Tür zu hinterlassen. Einmal war es ein toter Vogel, eingewickelt in Zeitungspapier. Ein anderes Mal eine kaputte Puppe mit fehlenden Gliedmaßen. Jedes Geschenk jagte uns allen einen Schauer über den Rücken und wir begannen, unsere Türen und Fenster immer abgeschlossen zu halten. Nathans Besuche wurden häufiger und unvorhersehbarer. Er klopfte spät in der Nacht an unsere Tür und behauptete, er brauche etwas Belangloses, wie eine Tasse Zucker oder ein Buch, von dem er wusste, dass wir es nicht hatten. Manchmal stand er einfach draußen vor unserem Haus und starrte schweigend unsere Fenster an. Meine Eltern versuchten, mit Nathans Familie über sein seltsames Verhalten zu sprechen, aber sie waren gleichgültig und sagten, Nathan sei harmlos und habe nur Probleme. Sie deuteten an, dass Nathan eine psychische Störung hatte, gingen aber nicht näher darauf ein. Es wurde klar, dass Nathans Familie entweder nicht in der Lage oder nicht bereit war, ihn zu kontrollieren. Eines Abends spielte ich im Vorgarten, als Nathan mit einem breiten Grinsen auf mich zukam. Er begann, seltsame Fragen über meine Familie und meine Schule zu stellen. Seine Augen hatten einen wilden Ausdruck und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Ich rannte ins Haus und erzählte es meinen Eltern, die sofort die Polizei riefen. Die Polizei sprach mit Nathan und seiner Familie, sagte aber, dass sie nicht viel tun könnten, solange Nathan keine direkte Bedrohung darstellte. Sie rieten uns, sein Verhalten zu dokumentieren und sie sofort zu rufen, falls die Situation eskalierte. Wochen vergingen ohne Zwischenfälle und wir begannen, uns ein wenig zu entspannen. Wir dachten, Nathan hätte endlich aufgehört. Doch in einer stürmischen Nacht hörten wir ein lautes Krachen aus Nathans Haus. Mein Vater ging hinaus, um nachzusehen, und fand Nathan inmitten seines Wohnzimmers. Er stand umgeben von zerbrochenem Glas und zerstörten Möbeln, murmelte vor sich hin und schien völlig von der Realität abgeschnitten zu sein. Wir riefen einen Krankenwagen und Nathan wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass er einen schweren psychischen Zusammenbruch erlitten hatte, verstärkt durch seine unbehandelte psychische Erkrankung. Die Ärzte sagten, er müsse sofort in eine psychiatrische Einrichtung zur Untersuchung und Behandlung aufgenommen werden. Nachdem Nathan weggebracht worden war, verspürten wir eine Erleichterung in der Nachbarschaft. Wir erfuhren mehr über Nathans Zustand und erkannten, dass er jahrelang ohne angemessene Betreuung oder Aufsicht gelitten hatte. Seine Familie verkaufte schließlich das Haus und zog weg, hinterließ jedoch eine Gemeinschaft, die durch Nathans beunruhigende Präsenz erschüttert war. Im Rückblick wurde mir klar, wie wichtig es ist, psychische Gesundheit ernst zu nehmen und Hilfe für diejenigen zu suchen, die möglicherweise kämpfen. Nathans Geschichte lehrte uns Mitgefühl und die Bedeutung von Verständnis, selbst inmitten von Angst und Unsicherheit. Ich möchte eine verrückte Geschichte aus meinem Leben vor ein paar Jahren erzählen, als ich fast ein Jahr lang in Irland lebte, als Teil eines Austauschprogramms der Universität. Ich komme ursprünglich aus Nordirland, daher war der Umzug in einen anderen Teil des Landes eine ziemliche Umstellung. Ich zog in eine Wohnung in einer gemütlichen Nachbarschaft in Galway. Die meisten Leute, die ich traf, waren wirklich freundlich und respektvoll. Typisch irische Gastfreundschaft. Aber eine ältere Dame, die neben mir wohnte, stach aus all den falschen Gründen hervor. Etwa einen Monat nach meinem Einzug beschlossen unsere Gruppe internationaler Studenten, ein lokales Musikfestival zu besuchen, das für seine lebhafte Atmosphäre bekannt ist. Es war eine Nacht voller Musik, Drinks und irischem Spirit. Wir hatten ein bisschen zu viel Spaß damit, verschiedene Biere und Whiskys aus ganz Irland zu probieren. Als wir den letzten Bus nach Hause erwischten, konnte ich mich kaum noch an meinen eigenen Namen erinnern, geschweige denn daran, was danach geschah. Am nächsten Morgen um 6 Uhr wurde ich unsanft durch das Klingeln meiner Tür geweckt. Unaufhörlich. Mein Kopf dröhnte und der Lärm war in meiner kleinen Wohnung unerträglich. Ich taumelte zur Tür und schaute durch den Türspion. Ein Polizist stand draußen. Ich geriet in Panik und fragte mich, in welchen Ärger ich mich letzte Nacht gebracht haben könnte. Alles, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich meine Freundin angerufen hatte und auf meiner Couch eingeschlafen war. Der Polizist erklärte, dass es eine Lärmbeschwerde gegeben hatte. Verwirrt und noch leicht betrunken schaffte ich es, ihn davon zu überzeugen, dass nichts passiert war, und er ging. Am nächsten Morgen, zur gleichen Zeit, dasselbe Szenario, zwei Polizisten an meiner Tür wegen einer weiteren Lärmbeschwerde von meiner Nachbarin. Ich lud sie ein, hereinzukommen, um meine Unschuld zu beweisen, und zeigte ihnen, dass ich nur Netflix geschaut hatte und leise eingeschlafen war. Sie informierten mich, dass die Beschwerden von einer Nachbarin kamen, die ich noch nie getroffen hatte. Ich hielt sie für eine griesgrämige alte Dame oder vielleicht sogar für jemanden, der Vorurteile gegen Ausländer hatte. Ich sprach mit dem Unterstützungsbüro der Universität und sie entschieden, mich in eine andere Wohnung im unteren Stockwerk zu verlegen. Ich war wirklich frustriert, weil ich mich gerade erst eingelebt hatte, aber ich hatte keine Wahl. Sie planten, mir am nächsten Morgen beim Umzug zu helfen. Kennst du diese Nächte, in denen du mit einem plötzlichen Gefühl der Panik aufwachst, überzeugt, dass etwas Schlimmes passiert? An diesem Abend ging ich früh ins Bett, um mich auf den Umzug am nächsten Tag vorzubereiten. Dann, um 3 Uhr morgens, begann meine Türklingel wieder verrückt zu spielen, lauter als je zuvor. Ich war wie erstarrt, lag im Bett und wusste nicht, was ich tun sollte. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte das Klingeln auf. Vorsichtig ging ich zur Tür und schaute durch den Spion, aber ich sah nichts. Ich wusste einfach, dass es diese verrückte Nachbarin war. Ich konnte den Rest der Nacht kaum schlafen. Am nächsten Morgen, immer noch zitternd, schaute ich immer wieder aus der Tür, besorgt, sie könnte mich erneut konfrontieren. Als ich meinen Balkon überprüfte, sah ich sie zum ersten Mal. Irgendwie hatte sie sich um den Zaun gewunden, der unsere Balkone trennte, und starrte mich direkt an. Es war unheimlich. Wir hielten kurz Blickkontakt, bevor sie schnell auf ihre Seite zurückkehrte. Augenblicke später klingelte es erneut. Ich war überzeugt, dass ich in einem Horrorfilm-Szenario steckte. Zum Glück waren es nur die Umzugshelfer, die ankamen, um mir beim Umzug zu helfen. Ich erklärte ihnen schnell die Situation und packte hastig meine Sachen, um nach unten zu ziehen. Abgesehen von einer unheimlichen Begegnung, bei der sie an meiner neuen Wohnung auftauchte und nach der Polizei fragte, konnte ich sie danach vermeiden. Es schien, als hätte die Polizei aufgehört, auf ihre Anrufe zu reagieren, wofür ich wirklich dankbar bin. Vor etwa 3 Jahren zog ich mit meinem Ex-Freund in eine Doppelhaushälfte, in einem vermeintlich sichereren Teil der Stadt. Einer unserer Nachbarn arbeitete im Mietbüro der Doppelhaushälfte und ihr Mann Jeff, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war, übernahm die Gartenarbeiten rund um die Vermietungen, Rasenmähen, Bäume schneiden und ähnliches. Er verbrachte die meiste Zeit zu Hause, bastelte an seinem Rasenmäher oder seinem Truck. Anfangs schienen Rachel und Jeff freundliche und nette Leute zu sein. Wir rauchten sogar ein paar Mal zusammen Gras. Jeff mehr als Sarah. Und wir hatten auch Gespräche über verschiedene Themen. Ich fühlte mich wirklich sicher, neben ihnen zu wohnen, und ich vertraute ihnen. Doch dann begann es, unheimlich zu werden. Einmal erwähnte ich gegenüber Jeff, dass ich manchmal Schritte auf dem Dachboden über meinem Zimmer hörte, wenn ich allein zu Hause war, zusammen mit Geräuschen von Möbeln, die bewegt wurden. Das hat mich immer erschreckt, und ich rief oft jemanden an, nur um mich sicherer zu fühlen, bis die Geräusche endlich aufhörten. Jeff fragte scherzhaft, ob ich glaube, dass sie mich ausspionieren würden, aber das machte mich unwohl. Nach der Trennung von meinem Freund vor ein paar Monaten begann Jeff, mir Nachrichten zu schicken und zu fragen, ob ich mit ihnen trinken wolle, während Sarah bei der Arbeit war. Ich fand immer Ausreden und sagte ab. Dann fragte er eines Tages, ob ich mit ihm schlafen wolle, weil er dachte, dass Sarah ihn betrügt. Ich lehnte sofort ab, aber das schuf eine angespannte und unangenehme Situation. Ich erzählte Sarah nichts davon, weil ich nicht wollte, dass sich die Dinge verschlimmern oder dass ich aus meiner Wohnung geworfen werde. Außerdem hasste ich Konfrontationen, also schwieg ich. Kurz danach hörte ich häufiger Geräusche auf dem Dachboden. Es wurde schlimmer, als ich eines Nachts gegen 3 oder 4 Uhr morgens einen lauten Knall vor meiner Tür hörte. Als ich nachsah, fand ich ein kleines Dietrich-Set auf dem Boden. Ich behielt es und schickte Sarah ein Bild davon, weil ich dachte, dass jemand herumschlich. Sie tat es ab und sagte, es sei Jeffs Eispickel, kein Dietrich, und versicherte mir, dass niemand mein Sicherheitsschloss damit knacken könnte. Aber ich kannte den Unterschied zwischen einem Dietrich und einem Eispickel. Jetzt habe ich Angst, nachts allein in der Doppelhaushälfte zu sein. Unsere Dachböden sind verbunden und ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass Jeff dort oben sein könnte, um mich auszuspionieren. Ich entdeckte sogar ein frisch gebohrtes Loch in der Decke meines Zimmers. Ich stopfte es mit Papier zu und versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich hoffe, es ist nur Paranoia und dass nichts weiter passieren wird. Trotz all dem habe ich nichts der Polizei gemeldet, weil mir solide Beweise fehlen. Ich habe den Dietrich und Fotos von manipulierten Türen, aber wann immer ich den Dachboden überprüfte, war er leer. Ich ging nie allein nach oben, weil der Dachbodeneingang in meiner Garage liegt und man 2 Personen braucht, um ihn zu erreichen. Wenn mein Ex-Freund kam, nachdem ich ihn wegen der Geräusche angerufen hatte, war alles, was die Geräusche verursachte, bereits verschwunden. Aus Sicherheitsgründen wohne ich jetzt bei meinem aktuellen Freund, bis ich in ein paar Wochen ausziehe. Meine Nachbarn sind darüber verärgert, dass ich beschlossen habe zu gehen. Danach hörte ich auf, mit ihnen abzuhängen und sprach nur noch mit ihnen, wenn wir zufällig draußen waren. Mein Name ist Tommy und ich lebe in einer kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt. Wir haben einen Nachbarn namens Dan, der die Straße runter von mir wohnt. Dan war schon immer ein bisschen komisch, aber in letzter Zeit ist es wirklich gruselig geworden. Es fing vor ein paar Wochen an, als mein Freund Billy mir erzählte, dass er Dan gesehen hat, wie er ihn beobachtete, während er Basketball in seiner Einfahrt spielte. Billy sagte, Dan stand einfach hinter einem Baum, sagte kein Wort und starrte nur. Das machte Billy Angst, also gingen wir ins Haus. Dann begannen die anderen Kinder in der Nachbarschaft davon zu sprechen, dass sie Dan im Park gesehen haben, wo wir nach der Schule spielen. Er saß einfach auf einer Bank und beobachtete uns, ohne irgendetwas anderes zu tun. Das machte uns alle sehr unwohl. Eines Tages fuhr ich mit meinem Fahrrad um den Block, als ich Dans Auto auf einer Nebenstraße in der Nähe des Parks geparkt sah. Er saß darin, einfach nur da, und starrte die Kinder an, die spielten. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, als hätte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich erzählte meiner Mutter davon, als ich nach Hause kam, und sie sah wirklich besorgt aus. Sie sagte mir, ich solle mich von Dan fernhalten und ihm nicht zu nahe kommen, wenn ich ihn draußen sehe. Sie sagte auch, dass sie mit den anderen Eltern in der Nachbarschaft sprechen würde, um zu sehen, ob ihnen auch etwas Seltsames aufgefallen war. Ein paar Tage später erzählte mir meine Mutter, dass einige der anderen Eltern gesehen hätten, wie Dan Kinder von der Schule nach Hause verfolgte. Sie sagten, dass er in einigem Abstand hinter ihnen herging, als wolle er unbemerkt bleiben. Das ließ mein Herz schneller schlagen, weil ich jeden Tag alleine von der Schule nach Hause gehe. Eines Nachmittags, als ich auf dem Heimweg war, sah ich Dan auf der anderen Straßenseite. Er stand hinter einem Baum und beobachtete mich. Ich ging schneller und versuchte, ihn zu ignorieren, aber ich konnte seinen Blick den ganzen Weg bis nach Hause auf mir spüren. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich dachte die ganze Zeit an Dan und daran, wie er uns alle beobachtet hatte. Ich fühlte mich nicht mehr sicher, nicht einmal in meinem eigenen Haus. Am nächsten Tag gingen meine Mutter und einige der anderen Eltern zur Polizei. Sie erzählten ihnen von Dan und all den gruseligen Dingen, die er getan hatte. Die Polizei sagte, sie würden ihn im Auge behalten und mit ihm sprechen, um herauszufinden, was los war. Ein paar Tage später hörten wir, dass Dan verhaftet worden war. Die Polizei hatte herausgefunden, dass er schon in anderen Nachbarschaften seltsame Dinge mit Kindern gemacht hatte. Sie sagten, dass er sich eigentlich nicht in der Nähe von Kindern aufhalten durfte. er war ein registrierter Sexualstraftäter. Danach fühlte sich unsere Nachbarschaft endlich wieder normal an. Wir konnten zum Park gehen und Basketball spielen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass Dan uns beobachtete oder uns ein ungutes Gefühl gab. Es war eine Erleichterung zu wissen, dass die Polizei uns alle beschützte. Aber ich denke immer noch an diese Tage zurück, als Dan uns beobachtete. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, dass jemand, den man kennt, so etwas Gruseliges tun könnte. Ich bin einfach nur froh, dass wir etwas gesagt haben und Hilfe bekommen haben, bevor etwas Schlimmes passiert ist. Mein Name ist Kevin und ich liebe die geschäftigen Straßen von Chicago. Es gibt immer Geräusche, hupende Autos, Sirenen in der Ferne. Das ist das, was ich gewohnt bin. Aber alles änderte sich, als Doug vor 3 Monaten in die Wohnung nebenan einzog. Am Anfang schien er normal genug. Manchmal nickte er mir im Flur zu oder fuhr mit mir im Aufzug. Aber mit der Zeit bemerkte ich merkwürdige Dinge an ihm. Doug blieb oft bis spät in die Nacht wach. Selbst wenn ich gegen Mitternacht nach Hause kam, sah ich manchmal einen Schatten an seinem Fenster vorbeigehen, als würde er hin und her laufen. Dann waren da noch die Geräusche. Manchmal hörte ich Flüstern oder seltsame Töne durch die Wände, als würde Doug mit jemandem reden, der gar nicht da war. Eines kalten Oktoberabends wurde ich neugierig. Ich schlich den Flur entlang und drückte mein Ohr an Dougs Tür. Zuerst hörte ich nur das Knarren des alten Gebäudes, aber dann vernahm ich Dougs Stimme. Leise und in einer Sprache, die ich nicht kannte. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Am nächsten Morgen konnte ich nicht aufhören, daran zu denken. Ich fragte die anderen Nachbarn, ob ihnen etwas Merkwürdiges an Doug aufgefallen sei, aber sie zuckten nur mit den Schultern und sagten, er sei ein ruhiger Typ. Danach begann ich Doug genauer zu beobachten. Ich sah ihn im Gebäude, immer allein und irgendwie nervös. Er tauchte auf und verschwand wieder wie ein Geist. An einem regnerischen Tag sah ich Doug im Innenhof. Er starrte konzentriert auf die andere Straßenseite, als würde er etwas sehen, das niemand sonst wahrnehmen konnte. Dougs Verhalten begann, mir in meiner eigenen Wohnung ein unbehagliches Gefühl zu geben. Ich schloss die Tür öfter ab und zog die Jalousien nachts zu. Ich dachte sogar darüber nach, auszuziehen. Eines Abends, nach einem langen Arbeitstag, sah ich Doug im Flur. Er starrte mich direkt an. Kevin, sagte er plötzlich, seine Stimme rau, als hätte er seit Ewigkeiten nicht gesprochen. Ich erstarrte. Ja, antwortete ich nervös. Du beobachtest mich, sagte Doug. Seine Augen verengten sich. Ich stammelte, versuchte mich zu erklären. Ich habe nur Dinge bemerkt, sagte ich. Mein Herz raste. Doug kam näher und ich fühlte mich plötzlich sehr klein in diesem engen Flur. Du verstehst es nicht, flüsterte er. Es gibt Dinge, die du nicht begreifen kannst. Dinge, die ich hier sehe. Seine Worte hingen schwer in der Luft und der Flur fühlte sich an, als würde er sich um uns schließen. Dann ging Doug ohne ein weiteres Wort zurück in seine Wohnung und ließ mich erschüttert zurück. Nach diesem Vorfall hielt Doug sich noch mehr zurück. Die seltsamen Geräusche und Flüstereien hörten auf, aber ich konnte nicht vergessen, was passiert war. Ich habe daraus gelernt, dass Menschen manchmal unheimlicher sind, als wir denken. Dougs Geheimnisse ließen mich darüber nachdenken, wie sicher wir wirklich sind, selbst in einer großen Stadt wie Chicago. Jetzt, wenn ich durch das Gebäude gehe, schaue ich manchmal zu Dougs Fenster hinauf. Ich frage mich, welche Geheimnisse er verbirgt. Die Stadt bewegt sich weiter, aber ich weiß, dass sie, oder was auch immer Doug sieht, noch immer in unserem Gebäude lauern. Und was zum Teufel meinte Doug mit den Dingen, die er hier gesehen hat? Ich schätze, ich werde es wohl nie erfahren. Lass mich eine Geschichte erzählen, die mich wirklich erschüttert hat, nach allem, was ich durchgemacht habe. Ich bin ein 32-jähriger großer Mann, über 1,80 Meter groß und etwa 80 Kilo schwer, Kürzlich habe ich eine schwierige Scheidung hinter mir. Meine Frau ist ausgezogen und ich habe beschlossen, unser Haus zu verkaufen. Ich zog in eine neue Wohnung, um neu anzufangen und mich nach einem gewalttätigen Angriff zu schützen, den ich erlitten hatte. 38 Stiche und eine Gehirnerschütterung später bin ich immer noch nicht in bester Verfassung. Aus Sicherheitsgründen habe ich meine Adresse nicht offiziell geändert. Meine Post geht stattdessen an ein Postfach. Diese Vorsichtsmaßnahme nahm ich sehr ernst. Eines Abends saß ich zu Hause auf meiner Couch und schaltete durch die Fernsehkanäle, während ich Baseball schaute. Es war fast 20 Uhr und ich erwartete keinen Besuch. Keiner meiner Freunde hatte erwähnt, vorbeizukommen. Als es an der Tür klingelte, ignorierte ich es zunächst und stellte den Fernseher leiser. Nach etwa 5 Minuten klingelte es erneut. Vorsichtig stand ich auf, versuchte, die Dielen nicht zu laut knarren zu lassen und schaute durch den Türspion. Ich sah eine zierliche Frau Mitte 20 draußen stehen. Sie sah harmlos aus, aber ich erkannte sie nicht. Ich entschied mich, vorsichtig zu sein und die Kette an der Tür zu lassen, als ich öffnete. Sie begrüßte mich mit meinem Namen und hielt einen Umschlag hoch, während sie sich als Alicia aus Wohnung C2 vorstellte, die direkt über den Flur und ein Stück nach rechts lag. Ich blickte zu ihrer Tür und dann zurück zu ihr, zögerte, bevor ich die Kette löste. Ich nahm den Umschlag und fragte, woher sie meinen Namen kannte. Mit einem Kichern erklärte sie, dass meine Post versehentlich in ihrem Briefkasten gelandet sei. Dann wedelte sie mit einem Brief vor meiner Nase herum. Ein persönlicher Brief, der an meine neue Adresse adressiert war. Ich nahm ihn, fühlte mich aber immer noch skeptisch. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen, obwohl ich den Mann kannte, der in C2 gewohnt hatte. Sie kicherte erneut, erwähnte, dass sie gerade eingezogen sei und streckte die Hand zu einem Händedruck aus. Normalerweise gebe ich einen festen Händedruck, aber diesmal war er schwach, das muss ich zugeben. Sie grinste breit und sprach etwas lauter. Schön, Sie kennenzulernen. Als ich nicht reagierte, senkte sie den Ton. Nachbar, und starrte mir direkt in die Augen. Dann winkte sie zum Abschied, aber anstatt zurück zu ihrer Wohnung zu gehen, ging sie in Richtung Fahrstuhl. Ich warf den Umschlag hin und öffnete den Brief. Er war nicht unterschrieben und enthielt nichts Relevantes außer meinem Namen und meiner neuen Adresse. Ich fühlte mich ein wenig unwohl, fragte mich aber, ob ich überreagierte. Was denkt ihr?